Hast du dich schon mal gefragt, warum Gott dich mit deiner Bekehrung nicht schon direkt in den Himmel entrückt hat? Wäre es nicht viel einfacher, könntest du Gott nicht viel mehr dienen, wenn du frei von der Sünde nicht jetzt schon in der himmlischen Herrlichkeit wärst? Das wäre doch wunderbar. Wir wären bei Gott, wir könnten ihn alle Zeit loben, wären frei von der Sünde, frei von unserem Fleisch. Aber Gott hat uns hier gelassen. Und darüber möchte ich heute mit euch nachdenken. Was ist der Grund dafür? Warum hat Gott uns hier gelassen, anstatt uns direkt zu ihm zu nehmen? Und mit dieser Predigtreihe befinden wir uns am Abschluss, am Ende unserer Matthäus-Predigtreihe zum Thema der König und sein Königreich. Martin und ich hatten mit dieser Predigtreihe das Ziel, einen groben Überblick über dieses Thema zu geben, der König und sein Königreich. Und ja, in der Vorbereitung haben wir es festgestellt und ich stelle es auch immer wieder fest, dass wir das ganze Thema natürlich nicht abschließend behandelt haben, dass wir auch nicht alle Erkenntnis haben, die nötig ist, um das Thema umfänglich euch darzustellen. Wir sind uns bewusst, dass wir an vielen Stellen gekürzt haben und das Thema auch unvollständig dargestellt haben. Und doch hoffen wir, dass ihr durch die bisherigen und auch durch die heutige letzte Predigt gelehrt, ermutigt, ausgerüstet und auch ermahnt wurdet. Sowohl durch das Thema als Ganzes, durch die ganze Predigtreihe hinweg, als auch durch die einzelnen Predigten für sich. Ja, und lasst uns kurz nochmal zurückblicken. Was haben wir in dem Thema behandelt? Wir haben am Anfang uns mit dem Herrn Jesus selbst beschäftigt. Wir haben die Person und das Wesen des Königs betrachtet. Dann folgt in einem zweiten Block das Reich des Königs. Wir haben uns mit den Grundlagen des Reiches beschäftigt zum Beispiel. Wir haben uns auch mit den Geheimnissen des Reiches beschäftigt und auch mit der zukünftigen Ausprägung des Reiches. Und dann im dritten großen Block haben wir uns mit dem Volk des Königs beschäftigt. Zum einen mit dem Umgang miteinander. Dann hatte Martin beim letzten Mal das Thema den Aufruf in die Nachfolge. Und heute soll es dann auch um die letzten Verse im Matthäus-Evangelium gehen. Und zwar beantwortet es die Frage, wie lebe ich nun ein hingegebenes Leben im Auftrag des Königs? Und so lasst uns den heutigen Predigttext anschauen. Den finden wir in Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Gut, was ist hier der Kontext? Wir wollen die Bibelstellen immer im Kontext betrachten. Wir sind ganz am Ende vom Matthäus-Evangelium und der Herr Jesus war bereits verurteilt, er war gekreuzigt, er war gestorben, er war begraben und er war auch wieder auferstanden und einigen seiner Jünger erschienen. Und der Herr Jesus hatte vor seinem Tod bereits angekündigt, dass die Jünger ihn in Galiläa wiedersehen sollten. Er hat sie dorthin bestellt, er hat gesagt, wir treffen uns in Galiläa wieder. Und das ist die Situation, in der wir diesen Text hier sehen. Als die Jünger ihn treffen, werfen sie sich anbetend zu Boden. Doch etliche Jünger zweifeln, lesen wir hier. Vielleicht hatten sie immer noch Zweifel, ob es wirklich Jesus war, der mit ihnen sprach. Das könnte sein. Vielleicht aber auch Zweifel, wie es mit dem Reich der Himmel weitergehen würde, da sie ja eigentlich dachten, dass sein Reich sichtbar auf dieser Erde aufgerichtet werden würde. Sie hatten erwartet, dass der Herr Jesus sein Reich aufrichtet, aber die letzten Tage und Wochen hatten gezeigt, dass er doch abgelehnt wurde und ans Kreuz gebracht wurde. Und so hatten sie Zweifel, ob seine Lehre und das, was er ihnen gesagt hatte, denn wirklich stimmen würde. Genau, und dann folgen in den Versen 18 bis 20 drei sehr bekannte Verse, um die es heute hauptsächlich gehen soll. Wir könnten sie zusammenfassen mit einem Satz. Und dieser Satz wäre: Ein allmächtiger König beauftragt sein Volk und verspricht seine Gegenwart bis ans Ende. Und daran möchte ich in drei großen Punkten mit euch entlang gehen. Ich möchte mit euch den allmächtigen König noch einmal anschauen. Ich möchte dann mit euch den Auftrag konkreter anschauen und dann auch die Zusage, dass Jesus bis am Ende bei den Jüngern bleibt. Also lasst uns starten in den Punkt 1, ein allmächtiger König. Und insgesamt möchte ich in dieser Predigt, das werden wir ja sehen, dann die Frage beantworten, die ich am Anfang gestellt habe: Warum hat der Herr Jesus uns hier auf der Erde gelassen? Warum sind wir nicht sofort entrückt worden? Was haben wir hier auf der Erde für einen Auftrag? Und so lese ich nochmal den Vers 18. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Jesus Christus ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Er spricht hier von einer seiner göttlichen Eigenschaften. Er spricht von der Allmacht. Ich habe letztens etwas Interessantes gehört über die Eigenschaften Gottes und das wollte ich euch gerne mitteilen. Die Allmacht an sich ist natürlich eine Eigenschaft, aber sie gliedert sich ein in eine ganze Reihe von Eigenschaften Gottes. Und dafür habe ich eine Grafik mitgebracht, die wir einmal anschauen können, eine kleine Tabelle. Es ist einmal aufgeteilt in vermittelbare Eigenschaften Gottes und nicht vermittelbare Eigenschaften Gottes. Eigenschaften Gottes lassen sich generell in diese zwei Kategorien einteilen. Die vermittelbaren Eigenschaften sind diejenigen, die letztendlich wir auch annehmen können, ja, in denen wir Gott ähnlicher werden können. Und die nicht vermittelbaren Eigenschaften Gottes, das sind tatsächlich die wirklich göttlichen Eigenschaften, die nur Gott hat, in denen wir weder wachsen noch zunehmen noch sonst etwas können, sondern das sind die Eigenschaften, die alleine Gott hat. Und so sehen wir die vermittelbaren auf der linken Seite, das sind die Eigenschaften seiner Persönlichkeit. Dazu gehören heilig, gerecht, Gott ist Liebe, lesen wir auch in der Bibel, Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig, Gott ist langmütig und Gott ist treu. Und nun, vermittelbar, das bedeutet nicht, dass wir sie vollständig erreichen könnten. Wir können aber darin Stück für Stück wachsen. Gott erfüllt sie alle in der Vollständigkeit, in der Vollkommenheit. Wir können Stück für Stück in jedem dieser einzelnen Punkte wachsen. Und dann sehen wir auf der rechten Seite die nicht vermittelbaren Eigenschaften. Das sind die Eigenschaften seiner Göttlichkeit. Gott ist unabhängig, Gott ist unveränderlich, Gott ist uneingeschränkt. Zu dem Punkt unabhängig wissen wir, Gott ist unabhängig, er ist nicht abhängig von uns. Er benötigt weder uns noch seine Schöpfung, um zu existieren. Und das ist übrigens einer der Punkte, der im Garten Eden angetriggert wurde beim Menschen. Die Schlange hat zu Eva gesagt, ihr werdet sein wie Gott. Ja? Und das wäre dann, das war genau der Punkt, wo die Schlange gesagt hat, ja, ihr werdet sein wie Gott, ihr werdet unabhängig sein. Und so hat die Schlange versucht, diese nicht vermittelbare Eigenschaft Gottes eigentlich dem Menschen schmackhaft zu machen und zu sagen, ihr werdet sein wie Gott, und wobei diese Eigenschaft aber nur Gott selbst gehört. Genau, Gott ist unveränderlich, er bleibt immer gleich, er entwickelt sich nicht, er gewinnt keine neuen Erkenntnisse, Gott lernt nicht und Gott wächst auch nicht. Gott ist immer gleich, er ist unveränderlich. Wenn Gott, das war auch interessant, das hatte ich gelesen, wenn Gott sich verbessern könnte, wäre er nicht vollkommen. Ja, weil dann gäbe es Raum zur Verbesserung. Wenn Gott sich verbessern könnte, wäre er nicht vollkommen. Und wenn Gott sich verschlechtern könnte, würde Gott aufhören, vollkommen zu sein. Ja, angenommen, er wäre vollkommen und es wird etwas weggenommen, weil er sich verschlechtert, dann wäre das Vollkommene nicht mehr vollkommen und dann wäre Gott unvollkommen. Er lernt nie dazu und er vergisst nie. Und dann zum dritten Punkt, das Uneingeschränkte. Gott hat keine Schranken und keine Grenzen in seiner Macht, in seiner Weisheit, in seinem Wissen, auch in dem Ort, wo er ist oder in der Zeit. Und daraus folgen die verschiedenen Eigenschaften mit all davor, also allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Das folgt alles aus dem Uneingeschränkten und eben auch souverän und ewig. Gott hat keine Schranken, er ist uneingeschränkt. Und in unserem Text in Matthäus 28 leitet der Herr Jesus seinen Auftrag also damit ein, dass er Bezug zu einer seiner zu seiner Eigenschaft als allmächtiger Gott nimmt. Er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Gott gefiel es, diese Macht in Jesus wirksam werden zu lassen. Lasst uns einmal in Kolosser 1, Vers 19 nachschlagen. Dort lesen wir, genau, das ist ein kurzer Vers, dort lesen wir, denn es gefiel Gott, in ihm, das heißt in Christus, alle Fülle wohnen zu lassen. Das war Gottes Absicht und es war Gottes Gefallen. Es gefiel ihm, es war sein Ziel, in Christus all diese Fülle wohnen zu lassen und ihm alle Macht zu geben. Und dass ihm diese Macht gegeben ist, beinhaltet nicht, dass sie ihm wieder genommen werden könnte. Diesen Schluss dürfen wir nicht ziehen. Jesus war, ist und bleibt auf ewig ein allmächtiger Gott. Und dass ihm die Macht gegeben ist, beinhaltet auch nicht, dass es einen Zeitpunkt gab, an dem ihm nicht alle Macht gegeben war. Jesus ist derselbe. Und das lesen wir in Hebräer 13, Vers 8. Wir können es einmal hier auf dem Beamer sehen. Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute und auch in Ewigkeit. Und das heißt, wenn er sagt, in diesem Moment, als er die Jünger in Galiläa trifft, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, heißt, es ist nicht nur in diesem Moment so, sondern es ist von ewiger Vergangenheit bis ewiger Zukunft so. In der Bibel lesen wir von einer weiteren Person, die behauptet, ihm sei die Macht gegeben. Wisst ihr, wer das ist? Wer behauptet von sich, ihm sei Macht gegeben? Über Weltreiche? Der Teufel, genau. Der Teufel selbst behauptet das, als er in der Wüste ist und die Versuchung, und Jesus dort versucht. In Lukas 4, das schlagen wir jetzt mal nicht genauer auf, ich will es nur kurz einmal anreißen. Der Teufel denkt von sich, er hat alle Macht oder letztendlich er ist ein Lügner. Ja, er lügt sogar, er sagt, mir ist gegeben auch diese Macht über die Erdreiche, aber letztendlich muss er selber eingestehen und er weiß es eigentlich auch, dass diese Macht auch nur in den Grenzen ist, die Gott definiert hat. Also der Wirkungsbereich des Teufels erstreckt sich über Teile dieser Erde. Das ist so, das müssen wir zugeben, das sagt die Bibel auch. Der Teufel wird Fürst dieser Welt genannt, doch er ist der Vater der Lüge und er maßt sich eine Macht an, die er selbst gar nicht hat. Jesus steht immer noch über ihm und in der Versuchung versucht er, durch sein lügnerisches Angebot diese Ordnung umzukehren, dass der Herr Jesus sich ihm unterwerfen sollte, um dann diese eingeschränkte Macht zu kriegen, wobei der Herr Jesus doch eine viel größere Macht hat, als der Teufel sie hat. Gut, also mit diesem Vers 18 macht der Herr Jesus deutlich, wer hier spricht. Derjenige, dem wirklich alle Macht gegeben ist. Ich habe überlegt, was macht das mit den Jüngern und was macht das mit uns? Ich denke, zum einen bewirkt das Gottesfurcht in uns Menschen. Wenn wir darüber nachdenken, was es heißt, allmächtig zu sein, und wenn wir auch über weitere Eigenschaften Gottes nachdenken, die wir gesehen haben, dann bringt uns das in ein heiliges Erschrecken angesichts der Größe und der Allmacht Gottes. Das heißt, es treibt uns in die Gottesfurcht und in die Anbetung. Und ich denke und hoffe, dass das auch bei uns letztendlich die Menschenfurcht reduziert. Und das ist auch der Punkt, den der Herr Jesus hier nimmt, um die Jünger vorzubereiten auf den Auftrag, der dann folgt. Denn wenn der allmächtige Gott mich als Menschen beauftragt, was kann er einem Menschen mehr antun? Gott ist allmächtig, Gott steht über allen. Und ich bin beauftragt von einem allmächtigen Gott. Was kann ein Mensch mir tun? Ja, und damit kommen wir zum Auftrag selbst, mit dem Kernpunkt in diesem Abschnitt. Es ist ein vierfacher Auftrag an die Jünger. Den sehen wir in Vers 19. Vielleicht können wir es nochmal einblenden. 19 und 20. Dort steht, so geht nun hin und macht zu Jüngern, das war schon Nummer 1 und 2, ja, hingehen und zu Jüngern machen, alle Völker, und tauft sie, Nummer 3, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und Nummer 4, und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das wird auch der Missionsbefehl genannt, das wird genannt, Mission hinauszugehen, und das Evangelium zu verkündigen, Menschen zu Jüngern zu machen. Also der Herr Jesus ruft uns dazu auf, hinzugehen. In Johannes 17, Vers 18 sehen wir, dass Jesus seine Jünger sendet, genauso wie der Vater ihn selbst gesendet hat. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Der Vater sendet den Herrn Jesus, der Herr Jesus sendet seine Jünger. Das ist letztendlich nur ein Weitergeben des Auftrags, können wir sagen. Der Herr Jesus gibt diesen Auftrag und diese Sendung weiter an seine Jünger. Und wenn wir wissen wollen, wie wir auf die Sendung reagieren sollen, müssen wir betrachten, wie Jesus selbst gehandelt hat, als der Vater ihn gesendet hat. Der Herr Jesus will nicht, dass wir uns absondern oder uns gar verstecken. Jesus hat das ja schließlich auch nicht getan. Wir sollen moralisch abgesondert sein von der Welt, das auf jeden Fall, und uns auch nicht mit ihr eins machen. Aber dennoch sind wir in dieser Welt und sollen hingehen, um zu verkündigen. Es ist der Auftrag, hinauszugehen. Geht hin. Wir sollen auch nicht träge warten, bis etwas passiert und jemand von sich aus auf uns zukommt, auch wenn es das natürlich geben kann. Nein, sondern hingehen beinhaltet ein aktives Hingehen. Das beinhaltet, aktiv zu sein, motiviert zu sein, den Auftrag zu erfüllen, so wie Jesus es beim Auftrag des Vaters getan hat. In der Vorbereitung bin ich noch auf eine Stelle gestoßen, die ich in dem Kontext ziemlich interessant fand. Jesus ist damals ja durch die Dörfer gezogen und hat gesehen, wie die Menschen sich verhalten und wie sie auf das Wort Gottes reagieren. Und in diese Situation hat er auch ein Wort hineingesprochen, Matthäus 9, Vers 37 und 38. Da hat er gesagt, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Das war die Einschätzung des Herrn Jesus von dem, was er gesehen hat in den Orten und in den Dörfern in Israel. Und ich weiß nicht, ob wir heute genau das Gleiche sagen können. Ist die Ernte immer noch groß? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich denke, Jesus hat damals gesehen, in welchem geistlichen Zustand das jüdische Volk war. Es war vorbereitet, und zwar vorbereitet dadurch, dass Johannes der Täufer schon im Voraus verkündigt hatte und etwas ausgestreut hatte und vorbereitet hatte, auf dem der Herr Jesus dann aufsetzen konnte. Es hat Zeichen und Wunder der Jünger und von Jesus gesehen. Ihre Herzen waren vorbereitet und die Frucht war bereit. Nun, was ist die Frucht? Was ist die Ernte? Also die Ernte ist eine Frucht für Gott. Das heißt, ich denke, wenn wir uns erinnern, was heißt Frucht des Geistes in Galater 5, Vers 22, da lesen wir, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Langmut und so weiter. Das heißt, überall da, wo diese Frucht gebracht wird, wo im Herzen eines Menschen genau das passiert, dass Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, das alles herrscht, da wird Frucht für Gott gebracht. Das heißt, echte Lebensveränderung ist Frucht für Gott, hin zu ihm, hin in sein Ebenbild. Wenn das Evangelium einen Menschen wahrhaftig verändert, dann wird der Vater geehrt. Und dazu noch eine Bibelstelle, Johannes 15, Vers 8. Dort lesen wir auch ein Zitat des Herrn Jesus im Kontext von dem Weinstock und den Reben. Da sagt der Herr Jesus: Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das heißt, Frucht zu bringen bedeutet, den Vater zu verherrlichen. Und wie gesagt, der Herr Jesus ist durch die Dörfer gezogen und hat gesehen, die Ernte ist reif und es sind wenige Arbeiter. Und vielleicht sehen wir heutzutage um uns herum nicht direkt die reife Ernte, wie Jesus sie damals in Israel unter den Juden sah. Aber zumindest gibt es auch heutzutage Felder, die beackert werden können, Samen, die ausgestreut und begossen werden können, kleine Pflanzen, die Pflege benötigen und sicherlich auch die ein oder andere Ehre, die geerntet werden kann. Und ich denke so oft, wenn ich Gruppen von Christen sehe, wow, was ist das für ein Potenzial für Gott? Wie groß kann die Frucht sein aus dieser Gruppe von Menschen oder letztendlich auch im Leben eines Einzelnen? Das wird mir sehr oft bewusst beim Camp Impact, wenn sie dort Kinder- und Jugendfreizeiten veranstalten im Sommer. Da denke ich, es ist so viel ja, so viel Erde, so viel Samen, so viel Pflanzen, die Aufmerksamkeit und Pflege benötigen und die eines Tages eine reiche Ernte für Gott einbringen können, wenn sie denn auch gut gepflegt werden. Paulus sagte zu den Gläubigen in Korinth: Ihr seid Gottes Ackerfeld. Und so denke ich auch, das können wir auf unsere Gemeinde übertragen, hier in Wolfsburg. Was ist das für ein großes Potenzial? Was ist das für eine wunderschöne Möglichkeit, Frucht für Gott zu bringen, wenn die Saat des Wortes Gottes in unser aller Herz fällt und dort aufgeht und viel Frucht bringt? Wäre das nicht schön, wenn Jesus eines Tages von uns als Gemeinde sagen könnte: Ihr habt den Auftrag erfüllt, ihr habt reichlich Frucht gebracht und dadurch den Vater geehrt? Es ist so viel möglich, wenn Menschen ein hingegebenes Leben im Auftrag Jesu leben. Mein Wunsch für diese Predigt ist, dazu beizutragen, dass wir, jeder persönlich, diesem Ziel ein Stück näher kommen. Und dann sagt der Herr Jesus, wir sollen zu Jüngern machen, alle Völker. Jünger machen heißt, Menschen dazu zu bringen, an ihn als Herrn und Erretter zu glauben und ihm in völliger Hingabe und in Gehorsam nachzufolgen. Das ist ein Vorgang, der immer weitergeht. Jünger machen Jünger, machen Jünger, machen Jünger, machen Jünger, machen Jünger. Ja, es geht immer weiter. Es ist kein Ende. Es passiert nicht nur einmal, nicht nur der Herr Jesus macht Jünger, sondern es geht immer weiter. Jünger machen Jünger, machen Jünger, machen Jünger. Wenn wir nach der Definition von Jünger schauen, dann finden wir Erklärungen, die heißen: Ein Jünger ist ein Schüler, ein Lernender, der seinem Meister nachfolgt und auf ihn hört. Und ein Jünger Jesu Christi ist ein Nachfolger des Herrn Jesus. Es gibt ein schönes Buch von William MacDonald, das heißt Wahre Jüngerschaft, in dem das sehr gut und auf den Punkt gebracht wird. Und bereits auf den ersten Seiten beschreibt der William MacDonald, was es heißt, ein wahrer Jünger Jesu zu sein. Und dafür habe ich die nächste Folie. Das sind die Überpunkte. Also zu Punkt 1, oder was heißt es, ein wahrer Jünger zu sein? Was heißt wahre Jüngerschaft? Punkt 1 ist diese Verlorenheit des Menschen. Also ein Mensch muss begriffen haben, wie sündig, wie verloren, wie nackt und blind er vor Gott steht. Dann muss er erkennen als zweites, dass er weder durch seinen guten Charakter noch durch seine guten Werke etwas an dieser Situation ändern kann. Er ist unfähig, sich selbst zu retten. Als drittes muss er glauben, dass der Herr Jesus Christus am Kreuz an seiner Stadt starb. Das ist die Stellvertretung, die Bibel lehrt. Und als viertes, er muss sich bewusst dazu entschließen, sein ganzes Vertrauen allein auf Jesus Christus zu setzen und ihn als seinen Herrn und Meister anzuerkennen. Also Jesus Christus als Herr und Meister. In der Bibel sind Christen und Jünger zwei Begriffe, die nicht voneinander zu trennen sind. Ein Christ ist ein Jünger ist ein Christ. Man kann nicht im biblischen Sinne Christ sein und gleichzeitig diese vier Grundlagen der Jüngerschaft ablehnen. Nennst du dich Christ? Viele würden sagen, ja, vielleicht auch in der Welt. Aber bist du ein Jünger? Ich glaube, daran scheitert es dann. Viele würden ablehnen, was hier auf dieser Folie zu sehen ist. Wenn wir Jünger machen, so wie es im Auftrag steht, dann ist genau das unsere Botschaft. Dann sind das die Punkte, die wir mitgeben. Bist du noch kein Jünger? Dann gelten diese Punkte für dich und dann spricht Gottes Wort zu dir. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Nun, nach dem Hingehen und Jüngermachen kommt als dritter Punkt das Taufen. Die Taufe ist das öffentliche Bekenntnis eines Jüngers zu Jesus Christus. Es ist der nächste logische Schritt nach dem zu Jüngern machen. Die Taufe ist eines der beiden sichtbaren Zeichen, die der Herr Jesus uns als Gemeinde befohlen hat. Das zweite ist das Abendmahl. Ja, das sind die beiden Dinge, die der Herr Jesus uns aufträgt, die wir tun sollen. Wir sollen taufen, uns taufen lassen und wir sollen das Abendmahl halten. Die Taufe symbolisiert, ich bin mit Christus gestorben, das Untertauchen. Ich bin mit Christus gestorben, ich bin der Sünde gestorben, sie hat keine Macht mehr über mich. Das Untertauchen symbolisiert den Tod. Und wenn wir wieder auftauchen aus dem Wasser der Taufe, dann symbolisiert das das Auferstehen mit Christus. Ich bin mit ihm gestorben und ich bin mit ihm auferstanden. Ich lebe ein neues Leben, ein Leben, das zur Ehre Gottes dienen soll. Ich habe einen Herrschaftswechsel erfahren, von der Herrschaft der Finsternis zur Herrschaft des Lichts. Und nun, jetzt lesen wir ja hier von einem Auftrag, in den wir alle mit eingeschlossen sind, wenn wir bereits Jünger sind und Christus nachfolgen. Ich habe dazu in meiner Bibellese einen interessanten Vers gefunden in letzter Zeit, vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen, wo es darum geht, wie jetzt dieser Auftrag genau ausgeführt wird, wie sich das im Reich Gottes verhält und wer dort was macht. Oder ja, letztendlich, wo wir auch einiges daraus ableiten können. Schauen wir mal im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 14 bis 17. Vielleicht zum Kontext, die Korinther hatten Schwierigkeiten und haben sich sehr auf Menschen bezogen. Sie haben gesagt, ich gehöre zu Apollos, ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Christus. Ja, sie haben sich so aufgeteilt, haben innerlich einige Grüppchen gebildet. Paulus sagt hier, nein, das ist nicht richtig, ihr gehört alle zu Christus. Es ist nicht der Leib zerteilt in Apollos, in Paulus, in Christus, sondern wir sind alle in Christus. Und das Taufen an sich hatte scheinbar unter den Korinthern auch einen hohen Stellenwert, dass sie gesagt haben, ich wurde von Paulus getauft, deswegen gehöre ich zu Paulus. Ich wurde von Apollos getauft, deswegen gehöre ich zu Apollos und sowas. Ja, und Paulus geht dagegen an und sagt ihnen, nein, so ist es nicht, ihr gehört ja alle zu Christus. Und deswegen ab Vers 14 sagt er ihnen dann, ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius. So kann doch niemand sagen, ich hätte auf meinen Namen getauft. Ich habe aber auch das Haus des Stephanas getauft. Sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemand getauft habe. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Das heißt, Paulus sagt hier, mein Auftrag war es nicht zu taufen. Ich habe nicht den Auftrag, euch zu taufen und ja, dieses Zeichen an euch zu vollziehen. Paulus hat eine andere Aufgabe. Seine Aufgabe war eher, jemanden zu Jüngern zu machen und wenn er ein Jünger war, ihn auch zu lehren oder letztendlich ganze Gemeinden zu lehren. Und damit sehen wir, dass auch dieser Auftrag, den wir heute betrachten, aus Matthäus 28, nicht in gleicher Weise auf alle verteilt ist. Gott gibt auch unterschiedliche Gaben natürlich und je nachdem, wie wir begabt sind, dürfen wir auch unterschiedliche Aspekte dieses Auftrags erfüllen. Und ja, so war es auch Paulus' Aufgabe, eben nicht zu taufen, sondern eher ja, das zu Jüngern machen, was wir in der Apostelgeschichte lesen, oder eben auch das Lehren der Gemeinden, eben durch seine Anwesenheit, durch das, was er vor Ort gemacht hat, aber eben auch durch seine Briefe. Nun, Paulus sagt hier, seine Aufgabe war es nicht zu taufen, andere haben aber getauft. Und das stellt uns vor die Frage, wer darf denn überhaupt von der Bibel her jemanden taufen? Paulus hat offensichtlich nur einige wenige Menschen in Korinth getauft. Doch unter den Korinthern gab es jede Menge Gläubige, die nicht von Paulus getauft wurden. Irgendwer muss sie ja getauft haben. Wer kann das also machen? Ich habe dazu keine klare Vorgabe in einem konkreten Vers gefunden. Aber wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, kommen wir eigentlich doch zu einem Schluss. Denn der Täufling ist ein Jünger Jesu Christi, derjenige, der sich taufen lassen möchte. Er kennt den Herrn Jesus, er hat sich entschieden für ein Leben mit dem Herrn Jesus. Und so liegt es nahe, dass der Täufer selbst natürlich auch ein Jünger Jesu Christi sein muss. Es kann ja nicht sein, dass jemand, der den Herrn Jesus nicht kennt, jemand anderen tauft. Ohne eine lebendige Beziehung zu Gott und zu dem Herrn Jesus Christus bist du disqualifiziert, um jemand anderen zu taufen. Und zudem ist es auch folgerichtig, dass der Täufer selbst bereits getauft sein sollte. Wie könnte er sonst dieses Zeichen an einem anderen Jünger Jesu Christi tun? Und deshalb halten wir es in der Gemeinde so, dass jeder taufen kann, der Jesus Christus aktiv nachfolgt und selbst getauft ist. Das muss kein Ältester und kein besonders begabter Mensch sein. Das können du und ich sein. Genau, und das ist das, was wir aus der Bibel dort ableiten. Wenn du also den Herrn Jesus in einem Leben angenommen hast, in deinem Leben angenommen hast und dein Herr und Heiland geworden ist, so tue das auch öffentlich kund und lass dich taufen. Das ist ein Gehorsamsschritt und das ehrt Gott. Und die Aufgabe derjenigen, die bereits Jünger sind und getauft sind, ist es, dem Täufling genau das zu ermöglichen. Und nun sehen wir noch eine interessante Sache. Wir sollen nicht nur taufen, sondern wir sollen taufen auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Manchmal ist unter Christen so die Frage, okay, auf welchen Namen bist du getauft? Hier steht jetzt auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In der Apostelgeschichte gibt es zwei Stellen, wo wir von Petrus und Paulus lesen, dass sie auf den Namen des Herrn Jesus getauft haben. Ist das jetzt ein Unterschied oder ist das das Gleiche? Wir wissen es nicht im Detail, aber wir müssen bedenken, dass wir bei den beiden Stellen in der Apostelgeschichte nicht genau wissen und es nicht im Detail gesagt wird, was die beiden Apostel gesprochen haben. Da wird die Grundbelehrung der Taufen genannt, es wird die Grundlage dieser Taufen genannt. Und ich denke, wenn wir es so handhaben, wie es hier in dem Matthäus-Evangelium Kapitel 28 beschrieben ist, dann ist es auf jeden Fall der richtige Weg. Hier sehen wir genau, was es heißt und wie der Herr Jesus beauftragt. Er beauftragt, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes zu taufen. Und das ist auch wichtig, eben im Unterschied zu einer Taufe des Johannes zum Beispiel oder einer Taufe im jüdischen Sinn. Weil wir taufen auf den Namen des dreieinigen Gottes. Wir bekennen uns durch die Taufe zu ihm, zum Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Gut, und als vierten Schritt bringt der Herr Jesus hier an, lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das ist der letzte Schritt, wenn Menschen errettet wurden und sie zu Jünger gemacht wurden und sie getauft wurden. Sie zu lehren, alles zu halten, was Jesus befohlen hat. Nun, was Jesus befohlen hat, das finden wir in der Bibel. Das steht hier im Wort. Das ist in den Evangelien, was Jesus selbst gesagt hat. Zum Beispiel auch in der Bergpredigt, da können wir ja sehr viel rausziehen. Wir hatten sie ja auch schon im Laufe dieser Predigtreihe. Aber auch ansonsten, was Jesus gesagt hat, was er getan hat, wie er mit den Menschen umgegangen ist, das ist alles auch Teil seiner Lehre. Eben auch Prinzipien, wie Jesus die Schriften auslegte, wie er mit Menschen gehandelt hat. Und wenn wir über Lehre nachdenken, landen wir auch bei einem Vers, der auch sehr bekannt ist, im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, die Verse 16 und 17. Da wird das Ziel der gesamten Schrift beschrieben. Schlagen wir das einmal auf. 2. Timotheus 3, Verse 16 und 17, dort steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Das ist also das Ziel der Schrift, die Gott gegeben hat. Und das beinhaltet natürlich das, was Jesus gesagt hat, aber darüber hinaus auch das, was im ganzen Alten Testament steht und auch was die Apostel geschrieben haben. Also die gesamte Bibel hat das Ziel, auch Menschen zu belehren, zu überführen, zurechtzuweisen und in der Gerechtigkeit zu erziehen, damit der Mensch ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Lehren bedeutet somit, die Schrift für die Gläubigen auszulegen. Was fällt uns beim Lehren im Unterschied zum Taufen auf? Ein Mensch kommt einmalig zum Glauben, ein Mensch wird einmalig getauft und ein Mensch wird einmalig gelehrt. Nee, so ist es nicht. Das ist keine einmalige Sache, wie zum Beispiel das Taufen, sondern Lehren ist etwas, das beständig und mit Ausdauer getan werden muss. Es gibt keinen Gläubigen, der keine Lehre bräuchte. Jeder Gläubige braucht in seinem Stadium, da wo er gerade steht, in jedem Stadium seines Christseins Lehre. Jeder Gläubige muss Tag für Tag daran erinnert werden, was die Bibel sagt. Gott nimmt nicht zu an Weisheit, Gott lernt nicht. Aber wir lernen nie aus. Denn Gottes Gedanken werden immer weit höher sein als unsere Gedanken. Jesaja 55, Vers 8 und 9, schauen wir uns das noch einmal an. Dort lesen wir, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Wir brauchen Theologie. Theologie ist ein griechisches Wort, Theos, das heißt Gott, und Logos, das heißt Wort oder wird auch als Lehre übersetzt. Also Theologie, Lehre von Gott. Wir brauchen die Lehre von Gott. Das ist wichtig. Wir müssen wissen, wer Gott ist, wie Gott ist, welche Facetten er hat, was Christus in der Schrift bedeutet, was es mit der Gemeinde auf sich hat, was es mit der Endzeit auf sich hat. Das ist alles Lehre von Gott, ganz im Großen und Ganzen Theologie. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Lehre. Und wir sollen hinausgehen, zu Jüngern machen und wir sollen lehren, alles zu halten, was Jesus befohlen hat. Noch eine Stelle, Epheser 4, Vers 11 bis 14. Schauen wir da nochmal rein. Dort beschreibt Paulus verschiedene Dienste innerhalb der Gemeinde. Und dann sagt er, was das Ziel ist, auf das diese verschiedenen Dienste hinsteuern innerhalb der Gemeinde. Und er, also Gott, hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, da haben wir sie wieder, zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Also verschiedene Dienste in der Gemeinde sind gegeben zur Erbauung des Leibes, und eben, damit wir nicht hin und her geworfen werden von jedem Wind der Lehre, sondern damit wir feststehen, damit wir wissen, wie Gott ist, damit wir eine klare Theologie, eine klare Lehre von Gott haben. Genau, und so ist der Auftrag der Gläubigen, wenn Menschen zum Glauben gekommen sind und Jünger geworden sind und sie getauft wurden, diese dann auch zu lehren. Und abschließend, im letzten Vers, im letzten Satz dieses Evangeliums, lesen wir noch ein sehr tröstliches Wort. Der Herr Jesus sagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Amen. Jesus bleibt bei seinen Jüngern. Einsam und verlassen zu sein, ist eines der schlimmsten Gefühle, die ein Mensch haben kann. Das Gefühl zu haben, dass niemand da ist, der sich für mich interessiert oder dem etwas an mir liegt. Dass kein Mensch nachfragt, wie es mir geht und es scheinbar für niemanden einen Unterschied macht, ob ich da bin oder nicht. Ich kenne diese Gedanken. Vor ein paar Jahren war das ja so, in dieser Isolationszeit hier im Land. Also diese Isolationszeiten, die waren hart, die waren wirklich sehr hart. Vielleicht habt ihr das auch erfahren, gerade für die Alleinstehenden und Singles von damals, wirklich allein zu sein, nicht rausgehen zu können, sich nicht treffen zu können. Das war wirklich hart. Aber Jesus begegnet diesem und auch jedem Frust dieser Art mit den Worten, ich bin bei euch bis ans Ende der Tage. Ist das nicht tröstlich? Jesus lässt uns nicht allein. Er hat seine gläubige Schar noch nie allein gelassen. Ein Jünger ist immer in der Gegenwart seines Meisters. Und ich habe vor mittlerweile, glaube ich, ein paar Monaten schon eine Predigt zum Psalm 139 gemacht, in dem es um die Nähe Gottes geht, wo der Psalmist erkennt, ich bin immer in der Gegenwart Gottes, ich kann nicht daraus entfliehen, Gott ist mir immer nah. In den höchsten Höhen, in die tiefsten Tiefen, selbst im Leib meiner Mutter, Gott war schon immer da und Gott wird immer da sein. Und ja, seine Gegenwart ist unumschränkt, er ist immer da. Und am Ende sagt der Psalmist in den Versen 23 und 24 vom Psalm 139. Ich lese es von Beamer. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Er kommt zu dem Schluss, die Nähe Gottes ist eine Tatsache, der ich nicht entkommen kann. Und hier sagt er dann, ich kann dem nicht entkommen. Und letztendlich, ich will es aber auch, ich will diese Nähe. Sei du mir nah, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Gott, der Psalmist wünscht sich diese Nähe Gottes. Und das ist auch die Zusage, die der Herr Jesus hier gibt. Er ist bei uns alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Und auch hier nimmt er wieder Bezug auf seine Eigenschaften, auf die Allgegenwart zum Beispiel. Der Herr Jesus ist allgegenwärtig und er ist auch ewig. Bis zum Ende der Tage ist er da. Gut, kommen wir zum Fazit, zur Zusammenfassung. Nach dieser Analyse wird hoffentlich klar, warum Gott uns nicht schon mit der Bekehrung zu sich in den Himmel geholt hat. Wenn Jesus uns direkt zu sich in den Himmel geholt hätte, wer würde dann die frohe Botschaft weiter verkünden? Woher wüssten die Menschen, dass sie Jesus brauchen? Wer würde taufen? Wer würde lehren? Er hat uns mit einem konkreten und mit einem großen, wirklich großen Auftrag auf dieser Erde gelassen. Und der Auftrag lautet, hingehen, zu Jüngern machen, taufen und lehren. Gottes Plan ist, seiner Jüngerschaft mehr und mehr Menschen hinzuzufügen. Jünger machen, Jünger machen, Jünger machen, Jünger. Es geht immer weiter. Das Volk soll wachsen, damit daraus reichlich Frucht für Gott entsteht. Und er hat uns als Mittel dazu bestimmt, diesen Plan umzusetzen. Und schließlich folgt die Verheißung der Gegenwart Jesu bis ans Ende der Weltzeit. Was für eine Zusage. Ich möchte zitieren aus einem Lied, das ich sehr gerne mag. Eine Strophe. Herr, bleib bei uns. Nur deine Nähe schenkt Ruhe. Ich bin bei euch, rufst du uns freundlich zu. Dank, Heiland, Dank, du lässt uns nicht allein. Nein, du wirst bis zum Ende bei uns sein. Herr Jesus, wir danken dir dafür. Amen.